Anspiel, bist wach. Sehr gut. Es schadet uns trotzdem nicht, wenn ich nochmal mit uns bete. Jesus, du bist es, der von sich sagen kann, dass du Worte ewigen Lebens hast. Und Menschen wie die Jünger, die mit dir unterwegs waren, haben das gesehen, erlebt und erkannt. Und heute, so viele Jahre, Jahrhunderte später, ist es genau dieselbe Wirklichkeit. Und genau wie damals, Leute, die direkt mit dir unterwegs waren, brauchen wir dich mit deinen Worten, die ewiges Leben bringen, die mitten in unsere Wirklichkeit hineinsprechen und das entfalten, was von Gott her für unser Leben gedacht und dran ist. Und ich bitte dich darum, dass du das auch heute tust. Amen. Gesundheit. Wir beginnen mit einer sehr, sehr grundsätzlichen Frage. Ich hoffe, du bist heute Morgen schon so fit, um der nachzukommen. Was suchst du an Ostern? Ostereier? Pam, das kam zügig. Der Rest so? Ihr so? Das ist der Moment, in dem man auch was laut sagen darf, wenn man möchte. Schokolade, auch nicht schlecht, ja. Mancher sucht vielleicht hier Zeit vom Spaziergang, ein bisschen Ruhe zwischen der Familienbesuche. Mancher wünscht sich eine Pause für seinen Magen zwischen all dem, was so essensmäßig los ist. Aber nochmal, was suchst du an Ostern? Was ist die Erwartung, die da ist? Eine tiefe Bedeutung von Ostern, die zu suchen, zu finden? Freude? Neues Leben. Wisst ihr, woher wissen eigentlich eure Kinder und eure Enkel, dass es sich lohnt, irgendwo bei euch im Garten oder sonst wo hier so Ostereier oder sonst was zu suchen? Wie kommen die um alles in der Welt drauf, sowas zu suchen? Sie haben eine Erwartung. Sie haben die Erwartung, dass da irgendwo irgendwie was potenziell versteckt sein könnte. Und weil sie eine Erwartung haben, gehen die los und suchen. Nicht bloß so ein bisschen, so vielleicht, sondern zügig. Ihr könnt euren Kids, euren Enkeln an Ostern zugucken, wie die unterwegs sind. Nicht halbherzig, nicht nur ein bisschen, sondern volle Kraft voraus. Ja? Sturm und Drang, so richtig am Suchen, wo finde ich was? Weil sie diese Erwartung haben. Die Erwartung, dass es etwas zu finden gibt. Und das ist mit der Punkt an dieser Reihe, in der es heute eben weitergeht, zu sagen, Ostern neu erleben, zu sehen, was bedeutet Ostern? Und in dir, in mir so eine Erwartungshaltung aufzubauen. Eine realistische, von der Bibel her geprägte Erwartung, was Ostern bedeutet. Und es geht, ganz kleine heimliche Überraschung schon mal vorneweg, es geht um mehr als nur Ostereier und Schokolade. Der Abschnitt, um den es heute Morgen in der Predigt geht, den habt ihr schon erlebt hier in mehreren Etappen, auch durch die Zeit hindurch. Um nochmal zu wissen, was ist der Rahmen, in welcher Situation passiert es. Jesus zieht so am Anfang seiner Zeit als Person des öffentlichen Lebens durch Galiläa. Das ist so im Norden Israels eher, das ist so ein bisschen die Schwäbische Alb Israels. Ja, es ist hügelig, es ist nicht ganz so zentral wie Jerusalem, es ist eher so ein bisschen dörfliche Gegend, von Flecke zu Flecke geht man da. So ist er dort unterwegs. Er predigt öffentlich, er heilt Menschen, er tut Wunder. Und eben an diesem einen Tag passiert es, dass er nach Hause kommt, dass er nach Galiläa, in Galiläa nach Nazareth kommt, seine Heimatstadt. Und er geht dort, wie es ganz typisch und normal ist für einen jüdisch geprägten Menschen, in die Synagoge, samstags, das gehört dazu und da geht er hin. Und die Worte und die Situation, um die es geht, die habt ihr zwar schon mal im Anspiel gesehen und ich lese euch die Stelle aus Lukas 4 nochmal vor. Das sind die Verse 16 bis 20, mit denen es beginnt. Ihr Liebe von der Technik, helft mir ein bisschen. Mein Presenter mag nicht, obwohl er eingeschaltet ist. Ah, vielen Dank euch. Genau, Da heißt es, Jesus kam auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Er stand auf, um aus den Heiligen Schriften vorzulesen. Man reichte ihm die Schriftrolle mit dem Propheten Jesaja. Und Jesus rollte sie auf und fand die Stelle, wo geschrieben steht, Achtung, du könntest sie heute schon ein- oder zweimal gehört haben, nicht zur Strafe, nur zur Übung. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Das ist mein Auftrag. Die Armen sollen, den Armen soll ich die gute Nachricht bringen. Den Gefangenen soll ich ankündigen, dass sie frei werden. Und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich Freiheit bringen. Ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Und Jesus schloss die Schriftrolle wieder, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle Augen in der Synagoge waren gespannt auf ihn gerichtet. Das ist dieser Moment, der mit wahnsinnig viel Erwartung verbunden ist. Du kannst dir vorstellen, es war so gespannt, du hättest die sprichwörtliche hier Nadel auf den Boden fallen hören. Denn die Erwartung ist groß. Was sagt Jesus jetzt? Der Text, den Jesus vorliest, habt ihr mitbekommen, kommt ursprünglich vom Propheten Jesaja. Und diese große Erwartung, die mit Jesaja 61, das ist das Kapitel, in dem du das wiederfindest, die damit verbunden war, ist, dass Israel einen neuen König bekommt. Aber nicht nur irgendeinen, weil es mal wieder cool wäre, einen neuen König zu haben, sondern es ist die Erwartung, dass Israel einen König bekommen wird wie David. Ein König nach dem Herzen Gottes. Es ist die Erwartung da, nicht nur, dass es ein besonderer König wird wie der, sondern es ist noch mehr auch die Erwartung, dass es ein König ist, der das Volk Israel wieder ganz nah in Gottes Nähe bringt. Es ist die Hoffnung da, dass in dieser Nähe endlich Heilung und Gerechtigkeit passiert. Dass Arme gute Neuigkeiten hören, Gefangene frei werden, Blinde sehen, Unterdrückte Freiheit erleben. Das ist schon deutlich mehr als nur irgendein netter, also ordentlicher und ja, freundlicher König. Es ist die Erwartung und die Hoffnung und schon Ewigkeiten eben da, dass das endlich Wirklichkeit wird. Das ist die große Hoffnung. Und gerade in dem Moment, in dem Jesus diese Worte vorliest, ist diese Erwartung umso höher. Diejenigen von euch, die schon Asterix gelesen haben oder gerne wieder lesen, hilft manchmal so ein bisschen zur kulturellen Einordnung der damaligen Zeit. Genau, die wissen hier, die Römer waren nicht nur in Frankreich und in Gallien unterwegs, sondern eben auch in Galiläa und ganz Israel. Haben das Land besetzt und die Israelis haben damit zu kämpfen gehabt, was sie an Steuerlast haben. Die haben einen guten Anteil ihres Jahres für den römischen Kaiser gearbeitet. Sie erleben Unterdrückung. Die Römer sind keine Menschenfreunde und eine schreiende Ungerechtigkeit. Und dann liest Jesus wieder mal Jesaja 61 vor. Mit dieser Hoffnung auf Freiheit und diese Erwartung, die da ist, da sagen sich die Leute, die das an diesem Tag hören, wenn Jesaja 61 Wirklichkeit wird, es wäre der Hammer. Dafür würden wir alles geben. Wir würden auf alles Mögliche verzichten. 20 Jahre Bundesliga, ohne Tatort, ohne Sommerurlaub, ohne Nutella und ohne Spätzle. Es wäre es alles wert. Es wäre es wirklich wert, dass das endlich Wirklichkeit wird. Das ist diese gespannte Stimmung, die in dieser Synagoge, in diesem Raum ist, nachdem Jesus diesen Abschnitt vorgelesen hat. Und alle Augen sind auf ihn gerichtet. Was sagt er jetzt dazu? Was sagt er zu dieser Hoffnung? Die kennen Jesus, die haben mitgekriegt, dass der Kerl durch die Gegend schon unterwegs ist, dass er Wunder tut. Er hat potenziell Ambitionen, dieser König zu sein. Was sagt Jesus jetzt dazu? Er liest es vor, er setzt sich hin, alle sind gespannt. Und das, was von Jesus dann zu hören ist, ist, Pumps, ganz kurz, heute in eurer Gegenwart ist dieses Schriftwort in Erfüllung gegangen. Pum, lässt das Mikrofon fallen und sagt, fertig. Einsatzpredigt. Wäre spannend, könnte ich mich auch mal dran orientieren, es wird vielleicht euch irritieren, aber Jesus lässt das Mikro fallen und sagt, das ist es. Mehr braucht es an diesem Schabbat nicht. Es braucht nicht mehr als diese Einsatzpredigt. Er bringt es zum Ausdruck, durch mich erfüllen sich Gottes Versprechen. Durch mich erfüllen sich diese Versprechen aus Jesaja 61. Sie werden Wirklichkeit. Durch mich sollen Arme gute Neuigkeiten hören, Gefangene frei werden, Blinde sehen und Unterdrückte Freiheit bekommen. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst? Diese Ankündigung, dass Jesus sagt, durch mich wird es Wirklichkeit. Erlebst du vielleicht einen tiefen Wunsch zu sagen, ja, ich wünsche mir, dass das Wirklichkeit wird, dass Gerechtigkeit wirklich wird. Es gibt genug Menschen, entweder in meinem eigenen Leben hier, die Ungerechtigkeit erleben, ich erlebe Ungerechtigkeit. Oder sagst du, boah, ja, es ist eigentlich ganz cool, aber so richtig meine Baustelle ist nicht. So richtig meine Baustelle ist nicht. Ich bin weder wirklich arm noch eingebuchtet. Meine Augen tun halbwegs, was sie sollen. Selbst mit Brille, ja, Team Dioptrien, auch mit dem, das ist okay. Mein Chef ist kein Menschenfreund, aber Unterdrückung, da wird hier der Betriebsrat noch kein grünes Licht dafür geben, dass es als Unterdrückung gilt. Schön, wenn Jesus diese Versprechen erfüllt. Aber was hat es mit mir zu tun? Das ist diese klassische Frage, auf die es runterkommt. Und ich glaube, es hat mehr mit dir und mir zu tun, als du im ersten Moment erwartest. Weil es zum einen um eine sichtbare Ebene geht und um eine unsichtbare geistliche Ebene geht. Es hat beides mittendrin und es trifft dich und mich. Durch Jesus, so sagt er hier, durch mich werden Arme gute Nachricht bekommen. Diese Leute, die wenig haben, das sind die Haupthörer, also die zahlenmäßig sind es die meisten, die bei Jesus sind. Leute mit vielleicht einem Satz Wechselklamotten. Das ist so die große Masse an Menschen, die bei Jesus sind. Leute ohne viel Geld, ohne hier einen klaren Speiseplan für die nächste Woche, ohne vielleicht ein fixes Zuhause, Leute, die geflüchtet und fremd sind. Und an anderer Stelle erzählt Jesus gerade ihnen zu beglückwünschen, seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört Gottes Reich. Dieses Wissen, ich bin auf Gottes Hilfe angewiesen. Und dass Jesus das zum Ausdruck bringt, mit deiner Bedürftigkeit hast du einen besonderen Platz im Herzen Gottes. Und es sind nicht nur die Menschen, die wirklich materiell arm sind, die bei ihm Hoffnung finden. Vor 2 Jahren, im Sommer hier beim Jugo Andreas Schutti. Ich weiß nicht, ob du da warst, ob du das mitgekriegt hast oder ob du hier so bei SCM wahnsinnig viel liest. Der Kerl war der Disco-König Österreichs. Jetzt ist Österreich nur Österreich, aber er war Disco-König Österreichs. Ja, immerhin, also eine riesige Nummer. Dieser Kerl, in dessen Lebens eigentlich so jetzt mal rein äußerlich nichts gefehlt hat, an Erfolg, an Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten. Ein gutes Leben bis zu dem Punkt, an dem er ein Finanzstrafverfahren an der Backe hat und es zu einem inneren Tiefpunkt führt. Und die Frage in ihm wächst, was gibt meinem Leben Sinn und Halt? Das Geld ist zwar da, noch da, ja, aber so das, was wirklich Sinn und Halt gibt, ist es nicht. Das, was es wirklich braucht, das ist es nicht. Und er erzählt, das ist in seinem Buch, und eben an dem Jugo hat er es erzählt, so wie Jesus ihn in dieser Zeit findet. Und dessen Halt und eine Richtung gibt, die sein Leben vorher nicht hatte, trotz allem guten, reichen Rahmenbedingungen, die da waren. Wenn er es beschreibt, durch Jesus werden Gottes Versprechen erfüllt. Jesus, das ist das Zweite drin, er macht die Gefangenen frei. Manche Gefängnisse haben Gitterstäbe. Manche Gefängnisse haben Gitterstäbe, aber der Großteil kommt ohne Eisen und Edelstahl aus. Die meisten Gefängnisse haben keine Gitterstäbe. So hat es mir meine Schwiegermama mal erklärt. Und ich glaube, sie hat einen sehr, sehr dicken, konkreten Punkt getroffen. Dass wir darauf angewiesen sind, dass Jesus Menschen frei macht. Frei aus ihrer Angst, aus Zwängen, aus Krankheit und aus dem, was die Bibel nicht zuletzt Sünde nennt. Sünde bringt uns dazu, als Menschen Dinge zu tun, die wir eigentlich nicht wollen. Es ist eine Kraft und eine Dynamik, die alles dafür tut, damit du und ich nicht frei sind. Damit wir abgeschottet und gefangen drin sind und getrennt von Gott. Diese Dynamik zu sehen, diese Kraft, die einengend, gefangenmachend ist, sie ist nicht zu unterschätzen. Und selbst wenn du Christ bist, merkst du das vielleicht immer wieder, wie diese Kraft versucht, von neuem Platz zu bekommen, von neuem die Gitterstäbe, um dein Leben runterzulassen. Jesus sagt, durch mich werden Gefangene frei. Wir gehen auf Ostern zu. Dieser Punkt oder diese Punkte aus Karfreitag mit dem Kreuz und aus Ostersonntag mit der Auferstehung. Und die bringen das gemeinsam zum Ausdruck, Jesus ist nicht einfach ein Spinner mit Todeswunsch, er ist Gottes Sohn, der alles tut, damit du und ich von dieser Kraft frei werden. Am Kreuz, bevor Jesus stirbt, sagt er, es ist vollbracht. Es ist geschafft, dass du und ich wieder Freiheit erleben. Durch Jesus werden Gottes Versprechen erfüllt. Gefangene werden wieder frei. Es geht weiter eben auch mit dem, dass Blinde durch ihn wieder sehen. Jesus hat ja physisch Leute geheilt, die nicht mehr sehen konnten. Und da, wenn du irgendwie so christlich groß geworden bist, kennst du vielleicht diese Kinderbibeln hier so von diesem Holländer, hier so, ne, so wo dann hier der Blinde zu ihm kommt, Jesus macht ihn sehend und in diesem Moment, in dem er sehen kann, gibt es diese eine große Seite, in der er dasteht mit weit aufgerissenem Mund. Wow! Das ist die Wirklichkeit, dass Jesus Leute, die nicht sehen konnten, frei gemacht hat. Es ist mit die Wirklichkeit, dass Leute bis heute durch Jesus gesund werden. Ich würde mir manchmal wünschen, es wären mehr. Es gibt genauso Leute, die voller Glauben hoffen und beten, für die ihre ganze Gemeinde betet und doch nicht gesund werden. Und doch passiert es. Ich habe einen Mann hier gedanklich vor Augen, der ziemlich herb und hart krank war. Und er ist nach einiger Zeit wieder zu seinem Arzt gegangen, der hat ihn untersucht. Das ist wirklich so passiert, das ist eine echte Geschichte. Und sein Arzt guckt ihn an und sagt, was ist los bei Ihnen? Das Ding ist weg. Und Sie sind nicht das erste Mal bei mir. Ja, also so, die Akte war klar, wo das herkommt. Was in ihm kaputt, krank, ungesund ist. Und das Ding ist weg. Was haben Sie gemacht? Und er sagt halt so in seiner trockenen, hanseatischen Art so, ich habe eine biblische Therapie gemacht. Und sitzt so bei seinem Doktor und dem Karl fällt das Kinn auf seinen Tisch. Und es passiert, dass Leute so gesund werden. Es passiert, ich habe es nicht in der Hand, ich wünsche mir es für mehr, als es effektiv die Wirklichkeit ist. Und doch passiert es. Manchmal denke ich mir aber auch gleichzeitig, ist es fast gar nicht das größere Wunder, dass jemand, der nicht gesund wird, sich trotzdem von Jesus gehalten weiß. Beides ist da. Jesus heilt Blinde. Menschen werden durch ihn gesund. Und selbst Menschen, die gute Augen haben, die bekommen durch ihn einen ganz anderen Blick auf die Welt. Die bekommen einen ganz anderen gesunden Blick auf die Welt, bis heute. Und es ist cool, das zu sehen. Vielleicht hast du das selber an dir oder an anderen schon miterlebt. Zu sehen, das ist der Hammer, wie Teens sich durch Jesus neu sehen. Wie sie ein Stück gesundes Selbstbewusstsein bekommen, weil sie sehen, wer Gott ist, wie er sie gemacht hat. Es ist ein riesen Halleluja-Moment, wenn junge Erwachsene das Vertrauen auf Jesus haben und mit ihm bereit sind, mutige Entscheidungen zu treffen, die sie gefühlt Jahre vor sich hergeschoben haben. Wo ich dann als jemand, der das mitbekommt, mit einem riesigen Halleluja nicht nur da sitzt, sondern auch da steht, zu sagen, wow, Jesus, der Hammer. Es ist ein Geschenk, das zu sehen, wie Jesus den Blick von Menschen wie einem Andreas Schutti verändert. Zu sagen, ja, mein äußerer Rahmen, der mag sehr, sehr gut situiert wirken, es scheint nicht am Cash zu fehlen, aber das, was es eigentlich braucht, fehlt mir. Es ist ein riesiges Geschenk, wenn Frauen von Neuem sehen, sich entdecken, wer sie in den Augen von Jesus sind und erkennen, wie sie ein Segen sind. Es ist ein riesiges Geschenk, wenn ich Senioren erlebe, die wissen, dass Jesus sie nicht loslässt. Selbst wenn sie sagen, hey, ich kann nur im Heute leben. Ich habe noch keinen Plan, was morgen wird. Aber ich weiß, Jesus lässt mich in meinem Heute nicht los. Jesus hat Blinde heil gemacht und er tut es bis heute. Auch Leute, die gute, gesunde Augen haben oder eben mit Brille unterwegs sind. Aber er ist derjenige, der dir, der mir einen neuen Blick auf diese Wirklichkeit gibt. Und das Letzte von diesen Vieren, dass Jesus die Unterdrückten in die Freiheit bringt. Bei Jesaja war das zum Beispiel so, dass die Leiter des Volks ihre Macht ausgenutzt haben. Die haben einfach sich ein lässiges Leben gemacht. Und Jesaja, der bekommt von Gott das gesagt, hey, sprecht es an und legt den Finger in diese Wunde und sagt, nein, das ist falsch. Ihr unterdrückt und nutzt das Volk aus. Das ist nicht mein Ziel. Was tut ihr da? Sie sollen neue Freiheit erleben. Sie sollen neu frei werden. Aus einer Gefangenschaft, aus einer Unterdrückung raus. Wie ich vorhin gesagt habe, es gibt genug Situationen, wo Leute heute ein Stück Unterdrückung erleben. Sei es der Arbeitgeber, sei es Menschen, die sonst ihre Stellung oder auch ihre emotionale Macht über andere benutzen. Benutzen, um dich oder Menschen, die dir wichtig sind, klein zu halten. An sich gebunden zu halten. Und Jesus sagt, es ist Zeit, frei zu werden. Es ist Zeit, mit mir frei zu werden. An diesem Tag, in dieser Synagoge in Nazareth, liest Jesus diese Worte aus Jesaja 61 vor. Und er sagt, durch mich werden sie Wirklichkeit. Durch mich werden Gottes Versprechen Wirklichkeit. Arme hören gute Neuigkeiten. Gefangene werden frei, Blinde werden sehen. Und die, die Unterdrückung erleiden, die werden Freiheit erleben. Denn durch mich werden Gottes Versprechen Wirklichkeit. Sie werden erfüllt. Und um ehrlich zu sein, diese Sehnsucht erlebe ich immer wieder, zu sagen, Jesus macht, dass es Wirklichkeit wird. Es gibt genug ganz einfache, normale Menschen, deren Lebenssituation ich sehe und denke so, wow, Jesus, ich wünsche mir, dass es Wirklichkeit wird. Ich wünsche mir das für Menschen in meiner Family, in Gemeinden, in denen ich zu Hause bin, in meinem eigenen Leben zu sehen, ja, Jesus, das soll endlich passieren. Mach es endlich Wirklichkeit. Ich habe die Erwartung, dass du es tust. Am Anfang habe ich dich gefragt, was suchst du an Ostern? Und es lebt da davon, zu wissen, was ich erwarten kann. Und die Frage bleibt eben auch, erwarte ich das, erwartest du das von Jesus? Dass er mehr ist als so ein netter Dude, ein netter Kerl, ein Religionsgründer. Dass er mehr ist und Wirklichkeit ist, dass er die Macht hat, genau das zu tun. Jesus ist an diesem Tag in der Synagoge in Nazareth. Er liest diese Worte vor, er setzt sich, er haut seine Einsatzpredigt raus und sagt, durch mich heute hier vor eurer Nase ist es Wirklichkeit geworden. Und die Leute in Nazareth, die tun sich mit ihren Erwartungen schwer. Ja? Vers 22, da heißt es, alle spendeten ihm Beifall und sie staunten über die Botschaft der Gnade, die er verkündigte. Doch dann sagten sie, ist das nicht der Sohn Josefs? Ich glaube, Nazareth tickt ein bisschen wie potenziell Schöneichau. Ja? Das sehen die Leute in der Synagoge, Jesus, der das sagt. Und einerseits ist es beeindruckend und sie haben vielleicht sogar Gänsehaut und die Hoffnung, Jesaja 61, let's go, jetzt wird es Wirklichkeit. Aber dann kommen sie auf den Trichter, das ist der Junior vom Josef. Vielleicht hat es ältere Männer dabei, die Jesus noch als kleiner Kerl kennen. Oder sogar sagen, ich kenne den nur, da war der zwei Hände voll Kerle, so ein kleines Putzele, ja, so ein kleines Baby war der. Der Nachbar, der Jung vom Nachbar, der Sohn unseres Nachbarn. Für alle, die nicht so hart mit Schwäbisch drin sind, ja. Der Sohn unseres Nachbarn, der neben uns groß geworden ist. Der will das sagen? Der will das sein? Es matcht für sie nicht, es passt für sie nicht. Es passt nicht in ihre Erwartungen, wer Jesus ist. Es ist doch der Junior vom Josef. Es steht und fällt mit der Erwartung, dass durch Jesus Gottes Versprechen erfüllt werden. Vielleicht sitzt du heute hier mit der Hoffnung, dass es wahr wird. Vielleicht mit einem Maß an Neugier. So, ist an dem Kerl was dran? Oder auch ein gewisser Zweifel, ist an dem Kerl wirklich was dran? Ist an Jesus wirklich was dran? Ist es echt passiert? Kann ich diesem alten Buch vertrauen? Vielleicht bringst du ein gewisses Maß an Dankbarkeit mit oder viel Dankbarkeit, weil du sagst, ja, einen Teil davon habe ich erlebt. Das ist Teil meiner Geschichte geworden. Vielleicht bist du heute da, um mit einer schmerzhaften Enttäuschung zu sagen, ich habe das gehofft. Ich hatte und habe hohe Erwartungen und doch ist es irgendwie noch nicht Wirklichkeit geworden. Meine Hoffnung ist in der Mischung aus Alltag und Enttäuschung irgendwie ersoffen. Oder es ist einfach diese verzweifelte Sehnsucht, Jesus, mach endlich. Jesus, mach endlich. Darum geht es an diesen Wochen vor Ostern. Diese Hoffnung und diese Erwartung zu haben, wer Jesus ist, sich an ihm festzuhalten, ohne dass du schon alles in der Hand und in der Tasche hast. Und sagen, Jesus, ich habe Sehnsucht danach, dich zu erleben, dass es Wirklichkeit wird aus Jesaja 61. Dass du Armen Hoffnung schenkst, sei es materiell und geistlich, dass unsichtbare Gefängnisse aufgehen, in einem Moment eben zum anderen, dass durch dich Menschen eine neue, unerwartete Freiheit erleben, dass Unterdrückte sehen, wie gut du bist und in welche Freiheit du sie führst. Jesus, zeigst, dass durch dich Gottes Versprechen in Erfüllung gehen. Wenn du möchtest, lade ich dich ein zum Beten. Jesus, jetzt in der Stille das zu sagen, was dich gerade beschäftigt. Und ich mache einen Abschluss mit einem laut gesprochenen Gebet. Jesus, du kennst diesen versammelten Berg an Hoffnungen und Erwartungen an dich, die in diesem Raum hier versammelt sind. Du weißt um das, was Einzelne gerade gebetet haben, wo die Hoffnung da ist, die Erwartung da ist, dass du dich zeigst, dass deine Worte in unsere ganz persönliche Situation Wirklichkeit werden. Und ich bitte dich darum, dass es wahr und wirklich wird, dass du wirklich Menschen, die arm sind, sei es finanziell und auch geistlich, dass du da hier Hoffnung gibst, dass du das gibst, was nur du geben kannst, dass du Lebenssituationen veränderst. Ich bitte dich darum, dass unsichtbare Gefängnisse aufgehen, dass du Freiheit gibst aus etwas, das wie eine bindende, festschnallende Kraft hat. Ich bitte dich darum, dass Menschen eine neue Art bekommen, die Welt durch dich zu sehen. einen Blick drauf zu bekommen, wer sie in deinen Augen sind, wer du in ihrer Lebenssituation bist. Und ich bitte dich für die, die die Ungerechtigkeit erleben, die sich so danach sehnen, dass Freiheit Wirklichkeit wird. Und ich bitte dich darum, dass du das mitten in unsere Wirklichkeiten, mitten in unserem Erleben Realität werden lässt. Dass es wahr wird. Und wir neu sehen und staunen, Jesus, wer du bist. Amen.